das quasi zu verstehen, was der Kunde von einem will, ja, ist der Kern, ja, und das Allerwichtigste, um eben dann ein Ergebnis abzuliefern, ein Produkt abzuliefern, was darauf passt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast dürfte über ein ziemlich beeindruckendes Telefonbuch verfügen, in das ich gerne mal einen Blick werfen würde, denn bei mir sitzt Erik Laser, der ehemals Chief Digital Officer von Warner Music in Europa war. Für mich ist er ein seltener Hybrid, der Musik und IT oder Technologie zusammenbringt und vor allen Dingen weiß, wie Karrieren im Musikbusiness entstehen, wie man Künstler nach oben bringt, aber auch was Künstler irgendwie brechen kann und was sie vielleicht nicht so erfolgreich macht. Hat in seiner Festanstellung viel mit Freelancern gearbeitet, bezeichnet Freelancing selbst als Normalität und ist heute selber einer, denn vor anderthalb Jahren hat er die Freiheit gesucht und ist jetzt selbstständig als Berater unterwegs. Erik, freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich glaube, wird ein sehr spannendes Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und meine erste Frage an dich dürfte bestimmt viele interessieren, nämlich welcher Künstler, den du so über die Jahre begleitet hast, hat denn bei dir den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen?
Oha, also erstmal danke ebenfalls für die Einladung. Freue mich auch sehr. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, es war die Arbeit mit Rammstein und ihrem damaligen ersten Manager. Also ich bin grundsätzlich ein sehr ruhiger Typ, also es ist sehr, sehr schwer, mich auf die Palme zu bringen, aber da habe ich tatsächlich irgendwelche CD-Kisten, damals noch CD-Kisten, durchs Büro getreten und bin total ausgeflippt, habe aber auch eine Menge gelernt und was mich da total beeindruckt hat, war eine komplette inhaltliche Kompromisslosigkeit, das ist bezeichnet die Band ja heute auch noch aus, ja. Dass es vollkommen egal ist, was für ein Aufwand irgendwie erzeugt wird, was es kostet, wie lange es dauert, was für Deadlines es so gibt. Wenn das Produkt, ne, der Inhalt nicht fertig ist, dann ist er halt nicht fertig. Und ja, das war auf jeden Fall sehr inspirierend und sehr schwierig dann damals als Produktmanager damit zu arbeiten, aber ja. So war das.
Ist ja relativ erfolgreich geworden, kann man so sagen.
Ja, kann man so sagen.
Du wolltest ja, hast du mir erzählt, früher selber mit 20 oder so, wolltest du ja selber Musiker werden. Machst ja heute auch selber noch viel Musik. Kannst du dich an einen Punkt zurückerinnern, warum du dich dann anders entschieden hast und gesagt hast, so, das ist vielleicht nicht der Weg, der am Ende irgendwie der ist, den ich in Zukunft verfolge? Und hast mir auch erzählt, dass es irgendwie keine Kausalität zwischen Aufwand und Ertrag gibt. Siehst du das heute in der Branche immer noch so?
Also grundsätzlich ist es, also das war jetzt keine bewusste Entscheidung damals, sondern einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Also ich hatte irgendwann mal eine Ausbildung gemacht bei der Deutschen Telekom und Informatik studiert. Das habe ich dann abgebrochen, um nach Berlin zu ziehen und Rockstar zu werden. Das hat nicht geklappt. Und wenn man mal sich sozusagen auf so eine Aussicht auf eine professionelle Musikkarriere besteht und man jung ist, dann ist es oft so, dass man, oder in der Regel so, dass man irgendwie alles auf eine Karte setzt. Das haben wir dann damals auch gemacht. Und dann gibt es dann solche Sachen, Vorschüsse von Verlagen oder Labels. Dann kriegt man irgendwie eine Summe Geld, die man nicht gewohnt ist in diesem Alter, auf einmal. Und dann denkt man, oh, das ist aber sehr, sehr viel. Das wird sicherlich jetzt alles sehr super werden für immer. Die Wahrheit ist aber, man muss ganz viele Dinge auch davon bezahlen, wie zum Beispiel, dass man seine Platte aufnimmt. Und dann ist das Geld sehr schnell weg. Und es ist dann wirklich dann wirtschaftlich desaströs gewesen damals. Also ich meine, da war noch irgendwie Berlin mit Mieten kein Problem, aber alles andere, also das war so wirklich so komplett Ultimo. Und dann, ja, war es einfach klar, okay, man sollte jetzt mal anfangen, Geld zu verdienen. Und dann lag das nahe, entsprechend dann auch in dem Netzwerk, was sich dann langsam aufgebaut hat, sich umzuschauen. Und das war dann auch mein Einstieg in die Musikindustrie. Ich bin dann damals direkt zum Motor als Produktmanager eingestiegen quasi.
Also, wie alt warst du dann da?
Sowas wie 24 oder so, würde ich sagen. Und also ich hatte vorher eben dann auch in der Band und in, so Dinge einfach immer selber gemacht, ne? Ohne, das war so ein bisschen so, ohne dass jemand gesagt hätte, wie es geht, einfach ohne besseres Wissen einfach alles immer gemacht. Und das war damals hilfreich und ist heute auch immer noch hilfreich. Das ist, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen so eine Attitude-Geschichte, dass man ja einfach, es gibt sowieso keinen, der oder der einem das erklären kann, wie alles hundertprozentig funktioniert. Also kann man es auch einfach selber ausprobieren. Und dann habe ich das dann auch dann da so weiter gemacht und ja, ging ganz okay, gut bis jetzt. Und ja, genau, also Musik, ne, irgendwie Musiker sein oder so, das ist auch selten was, wofür man sich irgendwie bewusst entscheidet und ja, das will ich jetzt sein. Klar, das gibt es und man ist aber abhängig natürlich dann von irgendeiner Wirtschaftlichkeit und jetzt aber Musik machen an sich, ja, das macht man halt, ne, oder macht das nicht und ich habe das, ja, habe dann, wenn man dann halt mal anfängt, Instrumente zu lernen und sowas, man macht das immer weiter, ich habe es immer gemacht und mache es jetzt auch noch und es ist dann halt mal sichtbarer, mal weniger sichtbar, also ne, mal hat man irgendwie eine Band, eine Gruppe von Leuten, die halt irgendwie Konzerte spielen, draußen sind, Sachen veröffentlichen, mal macht man nur Zeug für sich, so. Es ist dann für einen selber eigentlich die ganze Zeit quasi so eine Art, ja, ne, es läuft immer synchron mit und es ändert sich eigentlich gar nicht so richtig. Von außen sieht es natürlich so total so aus, so on-off, ja, genau.
Würdest du sagen, dass dir das auch ein Stück weit hilft bei deinem Job in der Branche, dass du eben auch selber sehr viel Musik machst, also um besser nachvollziehen zu können, wie sich Künstler fühlen, wie sie vielleicht auch handeln? Ist das ein Vorteil gegenüber vielleicht anderen Leuten, die in dem Bereich arbeiten, aber nicht so viel Musik selber machen?
Ja, also bestimmt. Also das, wo ich habe mich dann im Laufe der Jahre immer wieder als so ja, intermediär zwischen verschiedenen Welten wiedergefunden. Das ist, das ist eigentlich auch, ne, wenn man so will, jetzt in Beratungsszenarien das, was ich mache. Empathie haben, Lebenswelten verstehen, Anforderungen verstehen und die dann übersetzen an irgendeine andere Stelle, die Zeug machen will. So. Sodass die einfach gemeinsam funktionieren. Und ob das jetzt dann ein Künstler ist und ein Label oder ein Verlag oder was weiß ich, eine Booking-Agentur, oder dann auch ein Step weiter, eben dann meinetwegen die Booking-Agentur wiederum mit den Labels zusammen. Also so, dass im Prinzip dann Partei A mit Partei B eine gleiche Ebene finden, sich Ziele setzen und dann das schaffen, dahin zu kommen, ist im Prinzip sehr ähnlich, wie wenn ich jetzt meinetwegen eine Marketing-Unit berate, die eine Kollaborationssoftware braucht und ich habe irgendwelche Entwickler, die bauen sollen und die verstehen sich auch nicht direkt. Ne? Und das ist dann dieses, dieses Verständnis, ist, denke ich, so ist der Kern der Sache.
Spannend. Wie kommt man dann von einem, sag ich mal, irgendwie IT-Umfeld, dann Musikindustrie, wie wird man dann Chief Digital Officer bei Warner? Ist ja schon ein Sprung auch, den du da gemacht hast. Ne?
Ja, also das war im Prinzip dann aber auch eine mehr oder weniger, eigentlich eine total organische Entwicklung. Ich war ja schon vorher bei Warner in einer anderen Rolle, war da Marketing Director Domestic und davor hatte ich meine eigene Agentur in Berlin einige Jahre und habe dann auch versucht, einige Learnings, ne, kulturell und ja, organisationell, mache ich nochmal den Satz. genau, und habe dann auch versucht, einige sowohl inhaltliche als auch kulturelle Themen mitzunehmen und habe dann so ein bisschen auch dann, ja, versucht dann da, ja, wenn man so will, Innovationen einzuführen, ohne dass ich da jetzt draufgeschrieben habe, das wäre eine Innovation. Also Technologie, Projektmanagement, dann irgendwie halt so ganz klassisch irgendwelche beknackten Google Docs bauen, um sich Übersichten über Budgets zu verschaffen und so weiter. Halt alles Dinge, die es da vorher nicht gab, weil einfach quasi die Vorgänger das nicht gemacht haben. Und so habe ich dann auch dann innerhalb von dem Konzern ja dann verschiedene Leute gut kennengelernt und dann angefangen eben auch schon diese Moderationsrolle einzunehmen und habe dann nach 2 Jahren, glaube ich, als es dann ja einfach die Möglichkeit gab, da mit dann dem Senior Management gemeinsam diese CDO-Rolle und eine dazugehörige Unit entwickelt und ja, das haben wir dann umgesetzt. Und das schien mir jetzt dann gar nicht so exotisch, sondern so für mich total quasi logisch nächster Schritt. Von außen klar, wahrscheinlich dann, oh hä, das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Ja. Für mich war es aber so irgendwie, ja, war es ganz stringent.
Spannend. Wie ist das schwierig, sich, wenn man so selber, sag ich mal, aus einer sehr selbstständigen Organisation kommt, du hast erzählt, du hast deine eigene Agentur gehabt, ich stelle mir das schwierig vor, dann auch so ein Stück weit irgendwie umzudenken und plötzlich in so einer Konzernstruktur zu sein und eben sich an ganz andere Dinge, ganz andere Prozesse, Strukturen halten zu müssen. Bleibt man da immer so ein bisschen trotzdem so der Exot und selbstständig im Kopf und hat da vielleicht auch die Industrie geholfen, weil per se Musik viel mit Freien auch erledigt wird?
Ja, jein. Also es ist so, dass es natürlich, ne, ein Konzern, ein internationaler Konzern mit mehreren tausend Mitarbeitern funktioniert natürlich komplett anders.
Ja.
Ich hatte sehr viel Erfahrung in der Arbeit, sowohl mit Warner Music als auch mit den anderen größeren Labels, weil ich einfach als Künstlermanager und quasi freier Marketingmanager dann mit allen zusammengearbeitet habe. Und ich habe das eigentlich eher als eine interessante Herausforderung gesehen. Ich fand es total cool und total spannend, so eine große Komplexität auf einmal vor mir zu haben, sowohl, ne, intern Deutschland, Europa, als auch dann global und damit halt umzugehen. So, ja. Ich fand das dann erstmal so, juhu, let's go. Also okay, wow, das ist neu, das funktioniert anders, das ist kompliziert, das ist irgendwie ganz viel politisch, kulturell, und das dann so, ja, dann zu verstehen und damit umzugehen, fand ich das war so Teil der Herausforderung, die ich eigentlich cool und interessant fand. Und und insofern fand ich das eigentlich dann eher was Positives. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich eine ganze Menge Zeug mitgebracht habe, was ich mir selber erarbeitet habe, was dann da jetzt erstmal bis dahin noch nicht so gemacht wurde. So. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ne, liegt das jetzt an Freelance und Konzern oder nicht, oder liegt es halt so an seiner persönlichen Lebenswelt, die man halt irgendwie vorher hatte, und dann ändert die sich halt und dann bringt man die halt mit. So.
Ja. Würdest du sagen, ist auch ein Stück weit dann Einstellungssache, also wie man, also Thema Mindset, wie man an die Dinge rangeht?
Garantiert. Also das ist jetzt dann wieder Konzern. Natürlich kann man oder könnte man sich sehr schnell entmutigen lassen, wenn man, keine Ahnung, man will irgendwas machen, was dann irgendwie einen größeren Scope hat als seine eigene Abteilung, und es klappt halt erstmal nicht und es klappt dann nochmal nicht und ein drittes Mal auch immer noch nicht, und ja, dann muss man schon irgendwie, klar, Bock haben, okay, dann halt anders, dann drehen wir das ganze Ding um, oder man, jetzt gehe ich zu jedem Einzelnen hin und erkläre es oder was weiß ich, ja, also ich finde einfach spannend, das ist auch wieder grundsätzlich, hat gar nichts mit Konzern oder Warner oder sonst viel zu tun. Was ist die Incentivierung der einzelnen Person oder der Gruppe von Menschen? Worum geht's denen eigentlich? Was wollen die und warum machen die das so? Das ist dann auch wieder eigentlich egal, ne? Ob ich jetzt mit einer Band eine Tour plane und die haben die wollen irgendwas so und so ganz genau machen, und ich verstehe es nicht, so, warum zum Geier, also es spricht alles dagegen, oder meinetwegen in dieser Stadt spielen oder in dieser Halle oder so, und dann, ja, okay, also ich meine, das ist jetzt ein simples Beispiel, aber es ist dann immer sinnvoll, okay, warum ist das eigentlich so und wie sind die Dynamiken und die Beziehungen innerhalb der Gruppe, wer ist da stark, wer ist da Wortführer und so, und im Prinzip ist das alles dann das Gleiche in Grün, ne? Arbeit mit Organisationen, Arbeit mit Menschen grundsätzlich ist also ab zwei wird's kompliziert. Und
da ist was dran.
Das ist alles sehr ähnlich, so, wenn man so will. Und dann, ja klar, muss man Bock haben, weil es anstrengend ist.
Ja.
Und auf eine besondere Art und Weise anstrengend auch.
Gerade wo du die Arbeit mit Menschen ansprichst und eben auch Thema Scheitern, Planbarkeit, Motivation. Als ich so im Vorgespräch oder im Vorwege auf das Gespräch darüber nachgedacht habe, wie misst man eigentlich auch Erfolg so in der Branche, in der du arbeitest und gearbeitet hast, wenn es so unplanbar ist, ja, also wenn viel von allen oder ein paar Momenten auch abhängt und man lange nicht weiß, wird das jetzt erfolgreich oder nicht, und gerade wie du sagst, es keinen Zusammenhang zwischen Aufwand und Ertrag gibt. Wie geht man da ein Stück weit mit um, wenn man auch weiß, ja, also ist ja einmal der Musiker im Vordergrund, aber dahinter ist ja ein Riesenteam oder ein Team, was daran arbeitet. Wie geht man damit um, auch in dem Team zu sagen, wir können absolut Vollgas geben, aber wir wissen nicht am Ende, ob da irgendwie was bei rumkommt. Ich stelle mir es total schwer vor, damit irgendwie gedanklich sich auch irgendwie auseinanderzusetzen. Was lernt man daraus?
Ja, es kommt total auf den Scope an. Ne? Wenn man jetzt den einzelnen Künstler oder das einzelne Release meinetwegen betrachtet, ist es genauso wie du beschreibst. Wenn man den Scope breit macht und meinetwegen die Branche oder auch die Organisation sich anschaut, ist es natürlich was anderes. Mhm. Ne? Das ist natürlich jetzt Musikindustrie und sagen wir ruhig so breit Content Creation grundsätzlich, Zeug mit Content machen, Inhalte vermarkten, ist ja quasi, die Zeit jetzt ist so gut wie noch nie.
Ja.
Die Musikfirmen gehen wieder an die Börse, Warner geht jetzt wieder an die Börse, Universal verkauft sich selbst mal jetzt mindestens zur Hälfte, weil einfach die Bewertung gerade total durch die Decke geht, weil die Streaming-Umsätze einfach stabil, also A, so stabil sind, wie nie vorher irgendwas war, und B, dann einfach in der Summe, wenn jetzt die ganzen großen Territories nach und nach dazukommen, es wird einfach, Peak Revenue ist noch, da weiß ich nicht, wann wir da sind, 20 Jahre oder so, also ist absolut nachvollziehbar. So, also der Branche geht es exzellent gerade. Einzelnen Künstlern, ja, kommt immer drauf an. Und da ist es genau, wie du sagst, dass es geben sich alle Beteiligten in der Regel, ja, natürlich dann maximale Mühe, investieren maximal viel auf jeder Ebene, um das Ganze zum Erfolg zu machen, und man steckt nicht drin. Das ist nach wie vor auch nicht mit Datenanalyse und AI und Big Data und sonst wie möglich, dann Erfolge wirklich vorherzusagen. Klar kann man irgendwie Richtungen bewerten, und wenn jetzt irgendwie ein Track komplett gar keine Streams erzeugt oder der ist noch schlimmer, der ist in einer großen Playliste, und aber es passiert nichts damit oder so, ja, dann kannst du natürlich schneller als früher ablesen, okay, dann hören wir mal auf, da jetzt Geld drauf zu kippen, sondern gehen wir lieber zum nächsten Track. Aber was jetzt Künstler, Management und alle beteiligten Kreativen machen, natürlich versuchen das Beste zu machen, was geht, und du kannst es nicht wissen, und das ist logischerweise aus der Perspektive des Künstlers, der nicht erfolgreich ist. Und das sind eben, sagen wir mal, 99% aller Künstler. Es ist extrem frustrierend und schlimmer. So. Und wenn man die Perspektive dann eben wechselt, quasi einen Schritt weiter geht und mit Künstlern arbeitet, erhöht man natürlich seine Chancen, in Anführungsstrichen, weil man mehrere Shots hat. Ja? Also so, als Künstler hast du halt in der Regel, man macht sich selbst, und man hat sich dann irgendwie ausgedacht, ich mache entweder Hip-Hop oder ich mache keine Ahnung, irgendein anderes, ich mache K-Pop, ja, und man erfindet sich dann irgendwie, und so, klar, man kann sich dann auch neu erfinden und nochmal von vorne anfangen, aber trotzdem, man kreiert irgendwie eine Marke und Inhalte, und ja, man, also niemand weiß, wird das was. Und ob es was wird, das hat halt wenig damit zu tun, wie viel investiert wird. Oder andersrum, du kannst mit viel Invest einfach keinen Erfolg garantieren. Mhm. Und das ist bei anderen Produkten anders.
Ja.
So. Also man kann mit sehr, sehr viel Marketing zumindest mal eine Visibilität und so einen ersten großen Aufschlag von jedem Produkt herstellen. Klar, ob dann irgendwas geht oder nicht geht, sei auch dahingestellt. Also ich denke aber dann, ne, kreative Inhalte grundsätzlich, nicht nur Musik, sind einfach sehr, sehr, sehr viel schwerer planbar, was Erfolg betrifft. Und das ist eben aus der Künstlerperspektive, kann das extrem schlimm sein. Und das ist so dieses 99% sind nie erfolgreich, das ist nur das Zweitschlimmste. Und das Schlimmste ist, man war einmal kurz erfolgreich und dann schafft man es nicht, das irgendwie zu stabilisieren oder zu wiederholen.
Ja.
Also so One-Hit-Wonder klassische Geschichten, das ist das Allerschlimmste. Du warst einmal, hast du irgendwie, dann war das Geld da, da war die Aufmerksamkeit da, dann warst du, was weiß ich, auf dem roten Teppich und überall, und dann zerbröselt es so langsam, und dann sind sozusagen dein Umfeld zerfällt ja auch. Du kannst dabei zugucken, ne? Dass dann ne, okay, Label weg, Management weg, dann kriegst du die Einladung nicht mehr, dann stellt dir dann der Autohersteller, dann nimmt dir das Auto wieder weg und der Gitarrenhersteller nimmt dir die Gitarre wieder weg, und dann bist du wieder genau da, wo du angefangen hast. Und klar, das ist, da braucht man Leute, die einen begleiten und einem das auch erklären. Ey, das hat nichts mit dir zu tun, du bist nicht schuld oder so.
Ja.
Und leider gibt es die nicht so oft. Also die sind dann meistens auch weg. Und das ist glaube ich, jetzt dann auch aus den Jahren eine wichtige Erfahrung, dass man das dann immer auch Künstlern versuchen muss mitzugeben. So. Und das ist aber natürlich total schwierig. Und aber so, das ist, also in den USA gibt es da auch eine ganz, also viel mehr als hier eine Aufmerksamkeit, was psychische Erkrankungen von Musikern, Künstlern grundsätzlich angeht. So.
Ja.
Auch dann ja, alleine umgehen, das nennt sich Post-Tour-Depression. Du bist einfach mal beispielsweise ein Jahr auf Tour und dann hört die auf. Und das ist, das mag sich jetzt total albern anhören und nach einem maximalen Luxusproblem, aber es gibt, also Leute werden dann wirklich dann in, also in Depressionen, verfallen in Depressionen und kriegen ihr Leben überhaupt nicht mehr auf die Reihe und Schlimmeres, ja, weil einfach dieser, man ist irgendwie nicht dafür gemacht, ja, diese Fluktuation zwischen maximale Aufmerksamkeit und gar keine Aufmerksamkeit, ja, damit vernünftig umzugehen. So, und das ist halt gar nichts auch mit irgendwie Diva oder Rockstar oder so zu sein, zu tun, sondern das ist einfach so, es ist einfach ein extrem anstrengendes Umfeld. Mhm. So.
Ja. Ich glaube, das ja, haben wir auch schon mal kurz im Vorgespräch angerissen. Ich glaube, es ist ja am Ende in vielen Branchen so, ja, sei es im Sport, sei es in der Musik. Also wenn, man sieht ja auch viel irgendwie Fußballer, die dann sehr erfolgreich waren und dann ja ihr Karriereende verkünden und dann erstmal ein riesiges Loch fallen, weil dann kommt halt nichts. Ja, also klar kann man irgendwie dann mit einem gewissen Abstand vielleicht auch Manager werden oder Trainer oder was auch immer, aber erstmal wird ja diese gesamte Aufmerksamkeit, die ich wöchentlich oder jedes Wochenende hatte, wird plötzlich auf ein Minimum reduziert. Mhm. Und wahrscheinlich, ja, wie du sagst, das macht wahrscheinlich was mit den Menschen und verändert ziemlich viel.
Ja, ja klar. Also ich meine, uns auch, wie viele Bundesligaspieler gibt es? 550 oder so in der ersten Liga und ja, dann nochmal so viele in der zweiten. Und die können nicht alle Trainer werden. Ja. Also so. Ja. Da, also und was weiß ich, was es dann halt so gibt, irgendwelche Jobs, Funktionär hier und Jugendleiter da. Ja. Ähnliche Herausforderungen auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube auch finanziell, ja. Also das eine ist ja so die Anerkennung medial, das zweite ist dann auch noch finanziell, die gerade in der Bundesliga verdient zu viel Geld und alles, was du danach eigentlich machst, außer du wirst halt Manager oder Trainer, wird auf jeden Fall weniger sein, ja. Weil wenn du ein Leiter von einem Jugendzentrum wirst, wirst du garantiert nicht so viel verdienen wie als Spieler der ersten Liga. Ja? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich eher die zweitrangige Komponente, weil die Aufmerksamkeit die wahrscheinlich prägendere ist, aber ich glaube, auch da gibt es dann echt große, große Unterschiede. Gerade wenn wir so über diese Planbarkeit sprechen, die es in der Branche ja gibt, wie du gerade erzählt hast, ist das was, wo du selber dann auch vielleicht so ein Stück weit für dich die Learnings rausziehst und überträgst in das Freelancing? Weil gerade so bei Freelancern wird ja auch häufig gesagt, dass Dinge unplanbar sind. Dann ist ja auch häufig so die Wahrnehmung von außen, dass gesagt, oh, du bist Freelancer, ist das nicht total unplanbar? Also ich glaube, du bist ja jetzt auch durch deine Jobs relativ gut vernetzt und hast wahrscheinlich allein dadurch eine gewisse Planbarkeit, aber glaubst du, dass das dich so ein Stück weit davon auch, ja, dich da ein Stück weit souveräner macht, was diese Unplanbarkeit angeht, weil du das eben in deinem tagtäglichen Leben so viel gesehen hast?
Interessante Frage, habe ich, also weiß nicht so genau, ehrlich gesagt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Kann sein, ja. Für mich, also jetzt die Frage triggert bei mir eher so ein bisschen was anderes. Und zwar, wenn ich, ne, es geht ja dann in der Regel in den Projekten, in denen ich mich gerade befinde, ja, um einen Umgang mit Komplexität, um eine Souveränität in der digitalen Transformation. Oh Gott, jetzt haben wir Bullshit-Bingo eingeklickt. aber worauf ich hinaus will, ist, dass dann eben klassische wirtschaftliche Kennzahlen einfach schlecht geeignet sind, um dann quasi so einen Transformationsprozess zu bewerten. Ja. Ja. So, weil du kannst halt, also muss man eben an anderen Dingen ablesen. Und das ist eher so das, was mir dazu einfällt. Und dass man dann entsprechend vielleicht dann da eine Gelassenheit und eher so eine Langfristigkeit in Richtung der Veränderung zulassen muss, ja, weil sonst dreht man ja durch. Ja. Also, ne? Und so ähnlich ist das natürlich dann auch im Umgang jetzt dann eben mit in der Selbstständigkeit oder in eigenen Firmen, dass man, klar, man kann irgendwie versuchen zu planen, aber am Ende steckst du nicht drin. Wobei man, wenn man ehrlich ist, also es ist auch im Anstellungsverhältnis auch nicht anders. Ne? Ja. Da kann auch genauso, kann sich das Umfeld verändern, die Firma kann verkauft werden, die I don't know, was nicht alles passieren kann. Also so richtig planbar ist ja gar nichts, wenn man
Genau. Ja, und ich glaube, gerade wenn man da rational drüber nachdenkt, ist zum Teil in manchen Industrien, ja, wenn wir zum Beispiel ins Verlagswesen gucken, wo dann viel sich in den letzten Jahren sehr stark verändert hat, ist, glaube ich, sogar fast eine Freelance-Tätigkeit planbarer als die Festanstellung, weil wenn du irgendwie deine 5, 6, 7 verschiedenen Auftraggeber hast, für die du arbeitest und da bricht mal einer weg, dann ist das nicht so schlimm, ja, aber wenn du festangestellt bist, hast du du bist abhängig von einem Unternehmen, von einer Organisation und genau wie du sagst, wenn es da mal Umstrukturierung gibt, Verkauf wird, Insolvenz vielleicht sogar, dann bist du halt total abhängig von dieser Organisation und ja. Ich glaube, das ist auch häufig so ein Fehlgedanke, gerade in Deutschland, wenn wir so über das Thema Freelancing nachdenken, dass häufig gesagt wird, das völlige Risiko liegt im Freelancing. Ich glaube, in manchen Branchen ist das total misleading. Ja? Also es geht eher in die Richtung, wenn ich mich von einem Unternehmen abhängig mache, kann das das totale Risiko sein.
Mhm. Ja, absolut. Ich meine, kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was man anbietet. Also wenn man so dauerhafte Services, der klassische Grafiker oder so, stimmt 100%, was du sagst. Ne? Also dann, wenn du einfach dann einen Kundenstamm hast, ist eigentlich dann egal. Dann bricht einer weg, kommt ein anderer dazu. Kein Thema. Jetzt bei mir sind es dann in der Regel so eher so projektbasierte Geschichten, die jetzt nicht so dauerhaft angelegt sind in der Regel. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall breiter. Man ist nicht abhängig von einer Sache, sondern man hat selber in der Hand.
Ja. Du hast eben von der Gelassenheit gesprochen. Ich finde, das merkt man irgendwie auch, wenn du so über Dinge sprichst und so reflektierst, dass du grundsätzlich da sehr gelassen drüber nachdenkst. Gibt es da irgendwie so Tricks, die du aus deiner Erfahrung deiner Branche mitgebracht hast, um so Gedanken aufzubauen, um grundsätzlich gelassener mit vielleicht auch Herausforderungen und Problemen umgehen zu können?
Ja, Tricks, weiß ich nicht. Ich hab's, also ich meine, so wie jeder habe ich es, glaube ich, dann auch auf irgendwie die harte Art und Weise gelernt. Ja. So erst dann eben durchs Künstlersein und dann so die klassischen Katastrophen, die alle passieren und dann der wirtschaftliche Totalschaden, der danach kommt. Und dann später eben in verschiedenen Rollen und insbesondere als ich meine eigene Agentur aufgebaut habe und die dann ganz klassisch gewachsen ist von irgendwie einer Person zu, es war jetzt nicht riesig, aber dann irgendwie so 10 am Ende. Und dann, wie das so ist, dann sitzt man erst irgendwie in einem Raum zusammen und dann sind es 1, 2, dann sind es 3, dann sind es 4, dann sind es 5 in einem Raum. Und dann war ich so unfassbar am Micromanagen. Also ich hatte da tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dann so mich selber gesehen habe, wie ich dann einem Kollegen, da stand ich neben dem, habe ihm gesagt, was er am Telefon sagen soll, während er telefoniert hat. Dann habe ich irgendwie gedacht, Erik, was machst du hier überhaupt? Ja? Und dann, ich habe das ja dann alles im Prinzip so ein bisschen Learning by Doing und auch dieser Ansatz, okay, ja, keine Ahnung, wie man es macht, let's do it. Ja? Ja. Dann lernt man zwar, also vielleicht macht man dann eben Fehler, aber die macht man dann in der Regel nicht zweimal. Mhm. Und so konnte ich mich dann wirklich dann auch so komplett von Micromanagement und dann auch so einer quasi, wenn man so will, traditionellen Teamführung, die sehr auf Kontrolle und so aufbaut, komplett verabschieden, indem ich dann einfach sehr schnell gemerkt habe, dass es einfach maximaler Schwachsinn ist, weil man sich selber als das Nadelöhr, das ultimative Nadelöhr installiert.
Ja.
Und dann einfach, wie man dann eben zeitgemäß Teams führt, ja, durch Ziele und Kollaboration und Unterstützung. So, das habe ich dann so, das war jetzt nicht so richtig eine Strategie oder so, aber es hat dann, man hat dann einfach ausprobiert und gemerkt, wie es gut funktioniert. Mhm. Und das ist dann auch dann, es ist letztlich auch dann wieder jetzt, gehe ich dann natürlich ein bisschen planvoller vor und das sind dann, wenn man so will, jetzt dann halt eben ne, agile Produktentwicklung und kurze Iterationen. Gucken, ist eine gute Idee, ja, okay, weitermachen, nee, ja. Na dann wieder nochmal, so, und und ansonsten weiß ich auch nicht, ich mit der Meditations-App immer versuchen, das einmal am Tag hinzukriegen, aber das klappt auch nicht so richtig.
Machst du das dann immer morgens, oder?
Ja, ich versuche das morgens zu machen, aber meine Freundin hat dann einen Mops, also eine Möpsin. Und die steht dann immer mit mir auf und will andere Dinge, als dass ich ruhig auf dem Stuhl sitze für 10 Minuten. deswegen ist das irgendwie, das ist tatsächlich der Grund. Aber ich, also ja, nee, Trick, ansonsten nicht wirklich, außer halt sich selber nicht so ernst zu nehmen, ne? Und sich permanent zu hinterfragen, egal wo man steht, weil ja. So die Antwort gibt's einfach nicht. Und fertig sein gibt's auch nicht.
Definitiv. Ja, ich glaube, das ist ja auch am Ende irgendwie so der Prozess, den man auch immer wieder durchlebt, dass man irgendwie guckt und reflektiert und sagt, wo stehe ich jetzt gerade, was sind die nächsten Schritte? Ich glaube, ein Fertig gibt's nie. Ich glaube, es hängt auch nicht, ob man jetzt Freelancer ist oder festangestellt oder in welchem Unternehmen man arbeitet. Genau. Sollte eigentlich grundsätzlich immer so sein. Ja. Ja, sehr spannend. Du hast eben das Thema Führung und Micromanagement angesprochen. Ich habe eingangs schon ganz kurz erwähnt, dass du Freelancing so für dich als Normalität irgendwie beschrieben hast. Also nicht nur du selber als Freelancer, sondern auch mit Freelancern zu arbeiten, weil gerade in der Branche, in der du arbeitest, es einfach sehr, sehr viele Freelancer gibt. Was hast du so da über die Jahre an Erfahrung aufgebaut? Wie führt man Freelancer am besten? Also was sind so aus deinen Erfahrungswerten heraus so Punkte, wo man sagt, gibt es da Unterschiede zwischen Freelancern und Festen? Gerade wenn du so ein Hybrid-Team hast und sagst, ich habe jetzt ein paar feste Leute, ein paar Freelancer, behandelt man die genau gleich von der Führung? Was gibt's? Hast du so da Ansätze, wie du das gemanagt hast?
Mhm. Ja, also grundsätzlich in den Marketing-, Management- und Künstlerrollen arbeitet man natürlich ganz viel mit, ne, kreativen Dienstleistern in alle Richtungen zusammen, ob das jetzt dann Grafiker oder Audioleute oder Videoregisseure oder was auch immer. Und das hat sich so durchgezogen. Und das ist auch dann, wenn man, ne, irgendwie Musik vermarktet, ist das dann auch ein unheimlich wesentlicher Teil deines Netzwerks, weil du natürlich dann auch total abhängig bist von quasi Qualität, die dann eben irgendwelche Dienstleister mit dir gemeinsam entwickeln und erarbeiten. So. Ja. Und ich habe das nie, also so, das ist deswegen lustig, dass du das so formulierst, ich habe das nie als Führung gesehen, so, sondern eher so als, ja, weiß ich auch nicht so, ne? Also man ist gemeinsam ein Team und es ist ja dann, wenn man Inhalte entwickelt, ist es sowieso halt, ja, es ist dann, da gibt ja kein richtig und falsch oder so. Ja. Jetzt ist der Song richtig, ja. Jetzt ist das Cover, ja, jetzt ist es richtig, vorher war es falsch, ja. Gibt's ja nicht. Sondern es ist, das ist auch halt so ein Ausbalancieren zwischen verschiedenen Geschmäckern, Interessen, ne? dann Inspirationsquellen und so. Ja. Und insofern, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so eine richtige Antwort auf die Frage. Also ich habe das nie wirklich als Führen begriffen, sondern eher so als gleichberechtigte Partner. So. Mhm. Und eigentlich auch dann später, ja, auch in anderen Konstellationen, auch wenn es nicht um kreative Sachen ging. Und das ist dann, ne, eigentlich jetzt auch genau noch so. Also was ich merke ist, dass ich jetzt gerade, da ich in verschiedenen Projekten, in verschiedenen Projektteams arbeite, weil ich mir selber keinen Apparat aufbauen möchte gerade. Also ich möchte keine Firma gründen im Sinne von, man macht jetzt ein Büro und da sitzen so viele Leute, die machen das, mit denen macht man das, sondern ich baue quasi pro Projekt Teams zusammen. Und was ich merke, dass es sehr anstrengend sein kann, kulturelle Themen und, ne, Prozesse, wie arbeitet man zusammen? Ja, das muss man dann halt blöderweise in jedem Team neu verhandeln und neu ausmachen. Und wenn man dann natürlich in einer Organisation ist, muss man das dann, ne, dann ist es zwar größer, aber dann muss man es immerhin nur einmal so. Oder man bastelt natürlich auch immer dran rum, aber das ist einfach eine ganz andere Herausforderung. Und da merke ich gerade, okay, das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch, die aber auch total wichtig ist. Man kann das nicht weglassen. So, weil sonst arbeitet man einfach nicht gut in den Projekten zusammen. Ja. Und so, das fällt mir dazu ein. So, das ist, da muss man jemand eine App bauen, die Teamkultur-App. Nee, das wird wahrscheinlich, dann die 935.000 Projektmanagement-Tools, ja, genau, gleichzeitig dann benutzt.
Ich finde, du hast eine Sache gesagt, die sehr spannend ist, über die ich sehr, sehr viel nachdenke, auch selber, ist diese unterschiedliche Denkweise und Umgangsform zwischen Freelancern oder Dienstleister, wie auch immer man sie nennen will, und den internen Mitarbeitern. Was wir auch viel beobachten, ist, dass die auch schon beim Recruiting oder bei der Auswahl dieser Leute komplett unterschiedlich behandelt werden. Ja, also die Unternehmen haben über ihre HR-Abteilung über die letzten 10, 15 Jahre sehr gute Prozesse aufgebaut, in den meisten Fällen ein paar Interviews, Assessment Center, Team Lunch, ja, was es alles gibt, um am Ende den richtigen Kandidat oder Kandidatin auszuwählen für das Team. Und wenn es zum Freelancer kommt, dann geht es häufig so in die Richtung, kennt jemand, der jemanden kennt? Ja, absolut. Irgendwer im Raum hebt die Hand und sagt, ja, mein Bruder, der ist Grafiker oder genau. Der hat einen Freund, der ist Grafiker. Was kostet der die Stunde? Ja, 70 Euro, ja, super, passt, nehmen wir. Ja,
kann ich bestätigen.
Ja. Genau, und das ist ja eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, du hast ja auch gerade gesagt, du hast nie so über das Thema Führen nachgedacht. Mhm. Ist ja eigentlich in eine ähnliche Richtung, weil am Ende sind die ja genauso Teil der Wertschöpfungskette von dem Endprodukt, was du oder Enddienstleistung, was auch immer du dann produzierst. Und trotzdem gibt es einen ganz anderen Prozess. Ich wollte jetzt gerade fragen, du hast schon ein bisschen weggenommen, aber kannst du das so bestätigen und was hast du eine Meinung dazu, warum das so ist?
Ja, also ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Das ist Musikindustrie ist dann immer noch mal so ein bisschen ein Fall für sich. Einfach, weil die Branche so klein ist. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man die Dinge so eins zu eins übertragen kann. Mhm. Aber es sind einfach, also das kennt wirklich jeder jeden. Und die sozusagen dieser Dienstleister-Schwarm drumherum, ja, ist eigentlich auch was man sich so teilt. Ja. Also es ist in den seltensten Fällen so, ja, dass man jetzt dann irgendwie mit irgendwelchen Grafikern und Fotografen das ist der Geheimtipp oder das ist, der macht den Unterschied oder die. Sondern das ist alles sehr so, so eine Blase ist, in der es sich bewegt. Und aber der zweite Teil der Frage, den finde ich eigentlich dann da sehr interessant, weil in der Tat, ja, also ich hatte selber dann auch, wir hatten auch ein Projekt um quasi zum Thema Freelancer-Management, weil klar, also dann auch so, es ist einfach dann, es erzeugt natürlich eine Menge administrativen Aufwand auch an ganz vielen Stellen, ja. Angefangen bei irgendwelchen Informationsübermittlungen und irgendwelchen, der braucht eine E-Mail-Adresse oder der braucht einen Zugriff auf diesen und jenen Ordner bis hin halt zur Abrechnung und so. Und da war tatsächlich jetzt, ich habe jetzt in keiner Organisation oder irgendwo irgendwas gesehen, wo es da ein tatsächliches Management gab, was über, man hat eine Excel-Liste, wo das drinsteht, hinausgeht. Ja. Und warum, ne? Ja, das ist gute Frage.
Ich habe bisher auch noch keine Antwort darauf gefunden. Ja. Also wenn dir eine einfällt im Nachgang, kannst du mir doch mal Bescheid sagen. Ich glaube, es ist auch einfach so ein Thema. Und das Spannende ist ja auch, ich glaube, es ist historisch gewachsen, aber ich glaube, das Spannende ist ja auch, dass es auch ganz unterschiedlich aufgehangen ist im Unternehmen. Ja, also Recruiting läuft komplett über HR. Das Thema Freelancing eigentlich fast nie. Ja, also wir haben sehr, sehr viel Abteilungsleiter oder vor allem fachlich verantwortliche Leute, die dann direkt ihre Freelancer suchen und einbinden, weil sie eben über ihr Netzwerk kennen. Aber es ist selten über eine zentrale Anlaufstelle, was aber auch eben wiederum für Unternehmen große Risiken birgt, weil wenn dieser Abteilungsleiter plötzlich geht mit seinem ganzen Freelancer-Netzwerk, dann habe ich alles verloren von Verträgen über, wer war eigentlich, ist die E-Mail-Adresse etc. Von daher ist ein sehr spannendes Umfeld letztendlich und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren stark verändern, umso mehr Freelancers es geben wird, umso mehr flexible Arbeit in den Vordergrund rückt, dass Unternehmen sich damit eben beschäftigen müssen.
Ja, es ist extrem komplex, ne? Also weil Freelancer ist ja auch nicht gleich Freelancer und dann die Anforderungen sind ja total unterschiedlich. Also gerade auch, wenn du jetzt dann irgendwie Verträge ansprichst oder so, das ist teilweise in Anführungsstrichen egal, teilweise ist es unfassbar wichtig, weil halt dann auch Haftungsrisiken und so weiter damit verbunden sind. Ja. Und vermutlich ist dann, ich meine, das ist ja, glaube ich, dann auch halt irgendwie dein Produkt, ne, da eine Art von Managementlösung anzubieten. Aber das ist dann jetzt dann je nach Rolle, ja, und je nach Dienstleister und Freelancer ist es dann einfach, unterscheidet es sich sehr. Ja. So. Und oft hat es dann ja sehr viel mit einer Domänenexpertise zu tun für jetzt genau eine Funktion. Ja? Also wenn ich jetzt dann irgendeinen Producer brauche, der Mastering vor Apple Music kann, was ein spezielles Audioformat ist, nur was mir gerade einfällt, dann kann mir die HR-Abteilung dabei nicht helfen. Ja. So. Und ich weiß auch nicht, ob die das können muss. So, ne? Und gleichzeitig, wenn ich jemand wenn ich einen Softwareentwickler, was weiß ich, Frontend Angular suche, ne, dann weiß ich auch nicht, ob die HR-Abteilung da die richtige Ansprechperson ist. So.
Und, was ja schon aber komisch ist, weil wenn du die jetzt fest im Unternehmen suchen würdest, würdest du ja zu HR gehen, weil der Prozess so ist.
Ja, klar.
Das Skillset ist ja am Ende das gleiche oder dasselbe.
Du hast recht. Es ist, ja, natürlich. Nur weil der Job so ein bisschen in Anführungsstrichen komplizierter ist. Ich meine, HR kann auch eine Buchhaltung in der Regel nicht selbst und die oder auch Produktentwicklung auch nicht. Aber da trotzdem stellen sie die Leute ein. Insofern hast du absolut recht. Ja, klar.
Ja. Ja, ist ein spannendes Thema. Mal schauen, wie schnell wir da Licht ins Dunkle kriegen.
Ja, mach mal. Ich bin dabei. Es ist ja auch von beiderseitigem Interesse, auch um eben diese Auffindbarkeit so ein bisschen sinnvoller zu gestalten, um es so zu formulieren.
Definitiv. Auf jeden Fall. Ich würde gerne noch ein Thema anschneiden, weil du das im Vorgespräch gesagt hast oder einen Satz gesagt hast, der bei mir hängen geblieben ist, so in die Richtung, was für Skills und Fähigkeiten werden so in Zukunft auch irgendwie wichtig sein. Du hast gesagt, dass deiner Meinung nach Empathie und Verständnis häufig wichtiger sind als das eigentliche Fachwissen. Kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen und vor allen Dingen, wie du das auch im Hinblick auf die Zukunft siehst? Also welche Fähigkeiten sind deiner Meinung nach so gerade bei Freelancern sehr relevant, um eine gute Existenz am Markt auch zu haben?
Mhm. Ja, also von der Freelancer-Perspektive finde ich das fast noch treffender, ne? Weil das quasi zu verstehen, was der Kunde von einem will, ist der Kern, und das Allerwichtigste, um eben dann ein Ergebnis abzuliefern, ein Produkt abzuliefern, was darauf passt. So. Und das ist, so wie ich vorhin auch so ein bisschen beschrieben habe, so dieses in verschiedene Welten eintauchen und verstehen, wie die Welten funktionieren und warum die Leute das machen, was sie machen oder das wollen, was sie wollen.
Mhm.
Und es gibt auch so eine, ne, so auch jetzt dann so ein bisschen so aus dieser Agile Design Thinking Welt, so ein Ansatz, der heißt Jobs to be Done. Das versucht letztlich auch in einer Produktentwicklungsphase auch dann wieder kundenzentriert zu verstehen, wie will eigentlich sich der Kunde fühlen, nachdem er das Produkt bekommen hat. Ja?
Mhm.
Und das ist dann, also es gibt dann auch so einen ganz, ganz coole Podcast zu, wo einer dann beschreibt, warum man Porsche gekauft hat. Ja? Und auf jeden Fall ist, also das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber auf jeden Fall haben all diese ganzen Dinge, die so ein Porsche so kann, nämlich fahren und kompliziert sein und sehr viele Knöpfe haben und das und das und das, hat auf jeden Fall alles überhaupt nichts damit zu tun.
Ja.
So, das ist dann, sondern das ist eine total emotionale Sache, die und ganz oft sind eben Entscheidungen für oder gegen etwas, sind emotionale Entscheidungen, die nicht auf Basis von irgendwelchen Features oder Preisen oder dergleichen getroffen werden, sondern einfach, weil sich dann der Kunde nicht so fühlt, wie er sich eigentlich gerne fühlen will, nachdem er das gekauft oder bekommen oder bestellt hat. So.
Ja.
Und das ist, denke ich, dann, also für mich ist das so, das wichtigste Tool, in Anführungsstrichen, wenn man so sagt.
Bin ich auf jeden Fall bei dir. Wir sind bei der letzten Frage angekommen. Zeit ist gerannt. Ich stelle ja allen meinen Gästen die Frage, ob sie sich in Zukunft nochmal vorstellen könnten, in die Festanstellung zurückzugehen. Und wenn ja, was müsste das Unternehmen für dich mitbringen, dass du sagst, das mache ich?
Ja, also ich will das auf jeden Fall, also ich meine, du kannst dir wahrscheinlich schon denken, mag das nicht ausschließen.
Ja.
So. Das ist eigentlich so mir in Anführungsstrichen so ein bisschen egal. Also, wie jetzt dann die Konstellation drumherum ist, wenn es eine Herausforderung ist, die mich begeistert und ich die gleichzeitig dann auch für realistisch einschätze, dass ich das schaffen kann und bewegen kann, dann ist es durchaus möglich. Und klar, jetzt gerade in dieser Phase genieße ich das sehr, dass ich die Freiheiten habe, die das so mitbringt, wenn man unabhängig arbeitet. Und das hat wieder auch dann mit dem Musikmachen was zu tun. Das ist dann praktisch so. Und aber wie gesagt, auch diese eigene Kreativität, dieses nach draußen gehen, das verläuft in Zyklen und dann irgendwann ist es auch wieder over und So, und dann, ja, ob man jetzt dann selber halt irgendwie was gründet oder irgendwo hingeht und mit, also, ne, letztlich ist das so mit irgendwie mit guten Leuten gutes Zeug machen und so das Drumherum, ja, das
ist nur der Rahmen,
ja.
Cool. Erik, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Und
sehr
bis
gern.
Bald.
Ja, danke für die Einladung.
Ciao, ciao. Ciao. Ja, vielen Dank für das heutige Zuhören. Alle Shownotes und Infos zur nächsten Folge findet ihr wie immer auf unserer Homepage freetalent.de. Hinterlasst gerne Bewertungen, auch bei Spotify und Apple. Schickt uns Feedback und macht gerne auch Gastvorschläge, wer spannend sein könnte für den Podcast. Wir freuen uns über eure Meinungen und bis zur nächsten Folge.